ne? Wir haben ja irgendwie mit unseren Frauen zu tun. Sind das dann immer wieder die gleichen Fragen? So echt, meinst du echt, so ein halbes Gläschen Champagner kann man nicht? Nee, kannst du nicht. Es ist einfach tatsächlich, schon in geringen Dosen ist Alkohol einfach neurotoxisch. Das fetale Alkoholsyndrom, das ist die häufigste geistige Behinderung in Deutschland. Das muss man sich mal reinziehen.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining, Hebammen-Nähkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer. Und bevor es losgeht im Hebammsalon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
Und heute haben wir wieder Veleda als Werbepartner. Und kennt ihr eigentlich schon das Calendula-Entspannungsbad von Veleda?
Es enthält einen salzigen Auszug aus Calendula-Blüten. Das fand ich total spannend. Denn dafür werden die Blüten von der Ringelblume auf Meersalz gelegt. Und die Flüssigkeit, die dabei entsteht und austritt, das ist eine der Grundlagen des Bades.
Das hört sich ziemlich gut an. Und zum anderen enthält das Entspannungsbad auch Thymian. Ich liebe Thymian. Und Schlehensaft. Und Karin hat mir gerade erklärt, es gibt auch einen Schlehensaft-Schnaps. Also können die Kinder ein Entspannungsbad machen und die Eltern trinken kleine Schnaps nebenher. Thymian hat nach anthroposophischer Erkenntnis eine wunderbar wärmende Qualität, sowie auch die Schlehe.
Und falls ihr euch über die Farbe wundert, diese bräunliche Farbe, die kommt aus diesem salzigen Auszug der Calendula-Blüten und auch von dem Schlehensaft. Und manchmal setzt sich so oben am Deckel, das hat man bei Naturkosmetik ja gerne mal, ne, dass sich da sowas absetzt. Und manchmal denkt der Kunde da so, ist das umgekippt oder so. Und das liegt einfach daran, dass einfach keine Ahnung, Emulgatoren verwendet werden, die einfach den ganzen Kram chemisch irgendwie zusammenhalten. Und in dem Fall ist das tatsächlich so dieser weiße Rand, das ist das eingetrocknete Salz und eben diese bräunliche Farbe, das liegt eben an diesen ganz natürlichen Substanzen und das hat überhaupt nichts mit der Haltbarkeit des Bades zu tun.
Das mildpflegende Calendula-Entspannungsbad unterstützt die ohnehin schon beruhigende und durchwärmende Kraft von Wasser. Und diesen Ausgleich können gerade Babys gut gebrauchen, die einfach schlecht in den Schlaf kommen oder die einfach immer sehr unruhig sind. Das könnt ihr ja einfach mal ausprobieren. Und ich finde auch, dass das als Mutter ganz gut zu benutzen ist und nicht nur für die Kleinen.
Genau, und zum Babyschlaf, da hat Veleda auch ein paar ganz tolle Videos und die haben wir euch mal in die Shownotes gepackt. Da geht es einmal um die sichere Schlafumgebung und überhaupt über die Babyschlafphysiologie im Vergleich zu den Erwachsenen und wie ihr euer Baby beim Einschlafen unterstützen könnt.
Werbung Ende.
Willkommen im Hebammsalon, heute zur letzten Folge der ersten Staffel.
Oh ja, Staffel, so heißt das.
Staffel,
genau.
Ja, krass, ne? Ja, die Sommerferien haben schon begonnen.
Ja, genau, hier in Berlin, wir sind ja immer relativ früh dran, also zumindest in den letzten Jahren sind seit gestern Ferien. Und genau, wir sind urlaubsreif, oder Sissi?
Ja, total. Und wir haben ja letzte Woche den Podcast aufgenommen zur Ferien mit Baby und so weiter. Und da hast du so schön gesagt, dass man sich schön in den Koffer und dann kann man immer schon was reinschmeißen, was einem gefällt. Und ich habe nun die letzten Tage immer so an dich gedacht, ich habe meinen Koffer vom Hochzeitswochenende noch nicht mal ausgepackt. Und ich habe noch so viel Arbeit diese Woche, weil ich auch 3 Tage in der Babybox komplett arbeiten muss, weil unsere liebe Mitarbeiterin Nina im Urlaub ist und davor und danach Hausbesuche. Also ich habe das noch nicht beibehalten, was du da vorgeschlagen hast.
Ich bin ja auch immer sehr gut in schlauen Tipps für andere geben. So, ne? Ich habe mich ja selber da auch nie dran. Genau.
Hast du schon gepackt?
Ich habe, das darf ich jetzt hier mal verkünden. Ich habe vorgestern mein Manuskript abgegeben. Das war echt eine schwere Geburt. Also das ist ja mein drittes Buch. Ich habe es ja noch nicht mal ganz alleine geschrieben. sondern zusammen mit Anja. Schöne Grüße an der Stelle, falls du uns hörst. Aber es war noch nie so hardcore. Und zwar natürlich auch wegen Corona und Lockdown und irgendwie zwischen Tür und Angel und nicht mal eben mal 3 Tage irgendwo hinfahren können und so. Das hat mich so viel Kraft gekostet wie kein zuvor. Aber jetzt ist es fertig. So, und ich freue mich da total drauf und das wird total schön. Keine Ahnung, ich muss noch BAföG für meine Tochter beantragen, ich muss noch meine Steuer machen, ich muss noch Rechnung schreiben, ich muss noch 1 Milliarde Sachen irgendwie machen. Ja, eigentlich wollte ich ja noch live gehen mit einer neuen Website, die ist auch noch nicht ganz fertig. Alles nicht so richtig fertig geworden. Ich fahre so unfertig in Urlaub und das stresst mich gerade tierisch.
Aber erstmal herzlichen Glückwunsch, ne? Also nochmal hier ganz offiziell. Ich habe das ja mit begleitet, dein Buch. Also
genau, hast meine schlechte Laune mal mit ausgehalten.
Das waren wirklich eine Achterbahnfahrt. Das Schlimmste war eigentlich, als einmal alles weg war. Das war wirklich das Allerschlimmste. Das können wir jetzt ja darüber reden. Aber
es gibt ja dann so Leute, die sagen, ja, wer keine vernünftige Datensicherung macht, hat auch nichts anderes verdient und sind da echt voll, das weiß ich ja, ne? Das ist immer der erste Spruch, wenn man dann in irgendeinen Datenretter Dings, sie haben doch bestimmte Datensicherung gemacht, ja klar, und deshalb rufe ich jetzt hier an oder was. Ja, also aber darüber will ich gar nicht sprechen, das ist so schrecklich, das war einfach so schrecklich. Das war einfach wirklich 2 Wochen vor Abgabe, vor eigentlicher Abgabe, irgendwann, wann war das, im April oder so, war einfach ein ganzer Teil des Buches unrettbar verschwunden. Aber so, das ist jetzt alles
egal. Aber du hast es gemeistert und es ist abgegeben und ihr könnt euch auf ein wunderbares Buch freuen. Ich durfte schon immer mal reinluschen und es ist auf jeden Fall wunderbar. Und wenn es rauskommt, dann werden wir das natürlich auch ganz groß verkünden und darauf freue ich mich sehr. Jetzt haben wir, glaube ich, beide diese Urlaubssache. Ich habe mir jetzt gerade, die wichtigsten Sachen müssen noch gemacht werden, dann andere Sachen müssen halt warten und dann ist das halt so.
Ne? Voll, sobald man dann im Urlaub ist, ist es dann ja auch sofort scheißegal. Mhm. Ne? Also so Sachen, wo man irgendwie hier denkt, so, oh, das muss ich noch, nee, dann muss man das eben nicht, dann ist man eben weg. Und die Welt geht auch nicht unter davon.
Und wenn man nicht alles in seiner Tasche hat, dann sage ich mir immer so, da kann man ja auch die meisten Sachen kaufen.
Ja, ich muss auch noch ganz viele Kurs, fällt mir gerade ein, ganz viele Kursbescheinigungen und Partnergebührbestätigung und so, ne? Falls ihr da draußen zuhört und zu denen gehören, die noch warten auf irgendeinen Zettel mit irgendeinem Stempel und so, das liegt hier alles noch rum, kriegt ihr alles noch, das meine ich alles fertig.
Aber das ist ja nicht.
Aber Podcast aufnehmen kann Sinn, ne?
Ja. Das machen wir jetzt auch für euch. Wir haben ganz viele wunderbare Fragen von euch bekommen und werden uns die jetzt so gegenseitig zuwerfen. Die erste Frage, die ich hier habe, da können wir, glaube ich, beide gut was zu sagen, weil wir das beide sehr gut nachfühlen können. Es ist nämlich eine Frage dazu, Traurigkeit und Nostalgie, Gefühl nach der Geburt. Ich lese die mal vor. Meine Tochter ist mein 3. Kind. Ich bin schon 40 und sie ist auf jeden Fall das letzte Kind, das ich bekommen habe. Das steht fest. Trotzdem bin ich irgendwie total traurig, dass die Schwangerschaft vorbei ist und dass ich nie mehr eine Geburt erleben darf. Die Geburt war wirklich dank meiner super Hebamme und meiner mentalen und körperlichen Vorbereitung prima. Dieses Nostalgiegefühl grenzt irgendwie an Traurigkeit und ich wollte wissen, ob ihr diesem Phänomen schon öfters begegnet seid und wie ich damit am besten umgehe.
Oh, ich heule jetzt hier schon, sitzend daneben. Also ich meine, wenn du uns beide fragst, ne? Ich kann nur sagen, bis du in den Wechseljahren bist, bist du nicht damit durch, ne? Also ich glaube, ey, die Biologie ist doch hardcore, die will einfach, dass wir Kinder kriegen. Ich habe immer geheult, habe ich auch schon hier erzählt, so. Ich fand das immer ganz, oder in der Umstandsabteilung vorbeizugehen und zu sagen so, ich habe jetzt keinen Bauch mehr. Ich war halt auch immer super gerne schwanger und gebären fand ich auch immer so geil.
Also ich glaube halt auch einfach, dass es da so auch 2 Typen Frauen gibt. Es gibt welche wirklich, die können super gut abschließen und die sind ja wirklich froh, wenn sie gleich alles verkaufen können. Und für die ist es wirklich so abgehakt. Da,
ja.
Da ist da auch so eine Zahl im Kopf oder das ist jetzt so wirklich so. Und dann gibt es halt die, zu denen wir beide auch gehören, die halt das einfach auch so sehr lieben und zelebrieren. Und da gehört immer, also ich finde immer so dieses beim ersten Kind, da wusste ich irgendwie so, da konnte ich mich von allem ein bisschen besser lösen, vom Stillen lösen, vom, dass ich vielleicht nochmal eine Geburt, aber auch das weiß man ja nie, ne, dass ich nochmal so gesegnet werde, dass ich nochmal ein Kind kriegen kann. Aber da fiel es mir leichter, weil ich wusste, da kommt auf jeden Fall noch was. Beim zweiten war ich auch schon viel, viel wehmütiger, da habe ich noch mal länger gestillt, habe das immer noch so zelebriert, weil das war auf jeden Fall klar, nicht unbedingt, dass da noch jemand kommt. Und beim dritten, was dann ja wirklich noch uns geschenkt wurde, da war es so, oh Gott, ja, das ist, war schon so ein Abschied nehmen. Und ich kann das total nachfühlen. Ich glaube einfach, ist es wichtig, alles zu genießen, ne? Also zu versuchen, einfach das einfach so auch zu genießen. Aber das gehört auch einfach dazu, ne? Mhm. Also das ist, das solltest du auch einfach zulassen, die Gefühle. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Frauen ganz normal, weil wir ja auch einfach wirklich, wie gesagt, da zugemacht sind, um Kinder zu empfangen. Und wenn man das halt wirklich auch mit so gerne mag und einen das halt auch gut tut und auch nicht so belastet. Also ich finde immer, je mehr Kinder man hat, viele fragen dann immer so, auch gerade bei meinen drei, ja, wie machst du das? Ich habe jetzt gar nicht, klar habe ich irgendwie stressige Sachen, aber ich finde es jetzt für mich nicht belastend. Also mich hat aber das auch nie belastet, irgendwie unterbrochen zu werden beim Schlafen. Und da sind ja alle anders auch ausgelegt, ne? Und viele sind einfach froh, wenn die Babyzeit vorbei sind. Und ich denke immer so,
oh. Ja, ja, es gibt so die Babymamas sozusagen, die das kleine, winzige, zarte so lieben. Und dann die sagen so, oh, wenn die erstmal laufen und plappern können, dann fängt das doch erst an, nett zu werden. Ne? Sowas kommt dann auch noch dazu. Aber wie du sagst, so, man ist einfach ein unterschiedlicher Typ. Ich bin halt die totale Melancholikerin schon immer gewesen und in allen Phasen des Lebens irgendwie auch. Also für mich ist der Blick zurück immer ein schöner eigentlich. Gar nicht im Sinne von früher war alles schöner, überhaupt nicht. Aber ich schaue gerne zurück und so Wehmut ist schon ein Gefühl, was mir sehr vertraut ist, was ich gar nicht schlimm finde. Also es ist überhaupt nicht so, das ist einfach ein sehr intensives Gefühl so, aber das darf eben auch da sein. Aber du hast total recht, natürlich dann gibt's die Frauen, die dann da einfach ganz, ganz klar sind und nach vorne gucken und ja, Sachen verkaufen. Ey, ich meine, das ganze Kinderzimmer ist immer noch voll mit irgendwelchen winzig Klamotten, wo ich irgendwie denke, so, oh, ich weiß, war auch lange kein Flohmarkt oder so, aber ne, also so dieses nicht loslassen können, das ist natürlich ein Lebensthema, was man entweder mehr oder weniger am Start hat, so. Und davon ist es bestimmt auch abhängig. Ja, ja, aber uns beide, Sissi und mich, hat diese Frage auf jeden Fall voll bewegt, so. Also uns da auch so in so eine Emotionswelt sofort eintauchen lassen. Also wir beide können es auf jeden Fall gut nachfühlen. Das ist überhaupt keine singuläre Geschichte, weil das war ja irgendwie die Frage, ob das wohl häufiger mal vorkommt. Und ich würde sagen, absolut.
Du hast zwei Leidensgenossen hier gefunden. Und das Schöne ist ja, dass du wirklich auch nochmal beschreibst, dass du einfach eine total schöne Erfahrung jetzt auch nochmal hattest. Und das ist doch auch total schön, diese Sache damit so schön abzuschließen und das einfach in richtig toller Erinnerung zu haben und diese Erinnerung einfach im Herzen zu tragen und einfach auch von deiner positiven Geburtserfahrung erzählen und es in die Welt hinaustragen, weil leider erzählen wir uns ja immer nur die unschönen Geschichten und genau das möchten wir ja auch hier im Podcast, also von positiven Geburtsgeschichten erzählen und das kann ja auch deine Aufgabe jetzt sein.
Absolut. Genau. Und wir haben ungefähr, also wie viele Fragen haben wir bestimmt? 40, 50 oder so gekriegt. Die schaffen wir natürlich sowieso nicht, zumal wir jetzt schon fast 10 Minuten für die erste Frage gesprochen haben.
Aber die zweite
wichtige Einleitung. Und wir haben immer mal auch welche dabei, die lassen sich ganz kurz und knackig beantworten. Das war jetzt vom Einstieg her eher eine längere. Und mir fällt noch gerade was ein. Ihr habt natürlich auch noch etliche Fragen gehabt zur letzten Folge, ne? Zu der Sommerfolge, so 2, 3 Fragen beantworten wir auch noch. Und was ganz häufig auch in meinem Instagram-Kanal, was ihr mich gefragt habt, wo ist denn der Text da mit der Reiseapotheke auf deinem Blog? Wir haben den gar nicht gefunden. Da habt ihr total recht. Den habe ich nämlich nochmal überarbeitet, weil der nicht mehr so super aktuell war. Ich habe dann irgendwie gedacht, nee, da muss ich noch ein paar Sachen dazu schreiben. Und wenn dieser Podcast läuft am Montag, dann findet ihr den. Ich verlinke den bei mir auf der in der Instagram-Story auch nochmal und stelle ihn auch nochmal in den Shownotes auf der Website vom Hebammsalon. Also bei hebammsalon.de, wenn ihr da guckt, da unten, da sind ja immer so ein paar Sachen verlinkt und da verlinke ich den dann nochmal. Da fehlt er im Moment noch. Genau, also ich habe noch eine Frage, die ich auch total spannend fand. Jane fragt uns, da geht es um die Hausgeburt und darum, ob ihr Sohn, der ist 2,5, ob der wohl auch mit die Geburt begleiten kann. Und sie erzählt ganz spannend, fand ich toll, dass sie selbst, also sie schreibt, auch ich selbst war mit 10 Jahren anwesend, als mein Bruder geboren wurde. Allerdings musste ich in meinem Zimmer bleiben und habe lediglich die Schreie meiner Mama gehört. Und ich denke, dass es für mich besser und schöner gewesen wäre, wenn ich direkt im Raum hätte dabei sein dürfen. Mich interessieren auf jeden Fall eure Ideen, Vorschläge und Rahmenbedingungen von euch. Und das fand ich eine ganz interessante Frage, weil bei Hausgeburten ist es, wenn Geschwisterkinder überhaupt schon da sind, ist es ja oft so, dass sie dabei sind. Darüber haben wir in der Hausgeburtsfolge ja irgendwie auch gesprochen. Also im Sinne von, sie sind irgendwie da, oft verschlafen sie. Aber was macht man denn, wenn sie dann irgendwie aufwachen? Und ich finde diese Akustik, so wie du das geschildert hast, dass dir das noch so in Erinnerung geblieben ist, das geht uns Hebammen ja so ähnlich. Ich kenne das noch gut, man kommt zum Dienst irgendwie, ne, um 6 morgens zum Frühdienst, alle Kreissäle sind voll und man hört die Frauen. Oder auch ein Szenario, was ich in meinen Geburtsvorbereitungskursen auch immer erzähle. Stellt euch vor, ihr kommt zur Geburt, da seid ihr dann ja meistens nicht die einzige Frau im Kreissaal. Und um sozusagen vorbereitet zu sein, ne, wappnet euch. Es könnte sein, dass ihr akustisch schon auch ein bisschen was mitbekommt von den anderen Geburten. Natürlich sind da Wände und Türen zu und so, aber man ist ja nicht schallisoliert. Und ich finde oft, dass es aus der Distanz, also da malt das Gehirn sich dann irgendwie Bilder dazu oder so, häufig schwieriger auszuhalten ist, als wenn man direkt dabei ist. Weil wenn man direkt dabei ist, dann ist das irgendwie so organisch und passt zu den anderen Eindrücken, die man irgendwie hat. Und wenn man draußen vor der Tür ist, dann mag schon auch mal der Eindruck entstehen. Also wie gesagt, das kenne ich als Hebamme auch, dass man denkt, oh Gott, was machen die denn da drin? Also ich als Hebamme weiß das dann natürlich, ne? Da geht es ordentlich zur Sache und da kommt jetzt halt ein Baby. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass so nur alleine die Akustik, dass das schwieriger ist als ein ganzheitliches Bild, oder?
Auf jeden Fall, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man 10 Jahre alt ist oder 2,5. Ich denke mal, das ist auch ganz wichtig für dich bei der Geburt. Da ist ja jede Frau anders und es gibt halt einfach auch Frauen, die, wenn es gerade noch so kleine Kinder sind und mit 2,5 sind die ja auch, also erstmal können sie sich noch nicht, also noch nicht viele 2,5-Jährige können sich gut ausdrücken, sagen, was sie brauchen und so weiter.
Was zu viel ist
zu viel oder sich zurückziehen. Ist, genau, und da finde ich es immer so ein bisschen, dass man auch als Mutter das auch einfach gut. Und viele Mütter sagen halt, wenn sie so einen 2,5-Jährigen dabei haben oder 2,5-Jährige, dass sie sich einfach nicht konzentrieren können oder dass sie dann halt auch nicht in der Geburt richtig loslassen können. Und deshalb ist das eher so eine Frage auch, die du für dich als Mutter entscheiden musst. Wichtig ist nur, was ich nur aus der Praxis dir raten kann. Ich hatte auch schon 2,5-Jährige dabei, weil sie aufgewacht sind und dann saßen sie beim Papa auf dem Schoß und haben das miterlebt und das war völlig in Ordnung und das war überhaupt gar kein Problem. Aber gerade wenn man Geschwisterkinder da hat, ist es immer wichtig, dass du noch eine Person zur Verfügung hast und das sollte nicht dein Partner oder Partnerin, die für dich bei der Geburt da ist, auch zusätzlich zu der Hebamme, sondern eine vertraute Person. Das kann eine Babysitterin sein, der du vertraust, das kann deine beste Freundin sein oder irgendjemand, der halt dann noch einfach auf Abruf ist oder auch sogar in der Wohnung ist, der dann sich um euer Kind kümmern kann, weil das kannst weder du noch dein Partner oder Partnerin unter der Geburt erfüllen. Und das finde ich immer total wichtig, wenn ich Familiengeburten bespreche. Und die 2,5-Jährigen oder 3-Jährigen, die ich hatte, die sind meistens aufgewacht, saßen auf dem Schoß oder in der Ecke. Letztens hatten wir mal eine Geburt, da hatten wir keine Betreuung, der ist ausgewacht und das war halt einfach in der Endphase und es war nicht so. Und dann haben wir den ans iPad angemacht und dann hat er das, da fand er super. Mhm. Aber das war einfach so zu doll für den, ne? Also, und der ist halt aufgewacht, weil es sehr, sehr laut war. Und die Mutter wollte das halt auch einfach nicht, ne? Da musst du einfach für dich gucken, was sich für dich richtig anfühlt. Und oft ist es ja auch so, dass so eine Geburt anfängt, auch schon in der Nacht und dann ist morgens und dann gehen die in die Kita und dann können die Frauen sich wieder viel besser entspannen, ne? Also das ist so eine sehr individuelle Entscheidung, die ihr ganz gut mit eurer betreuenden Hausgeburtshebamme besprechen solltet und wie das für euch passend ist. Aber generell Kinder unter der Geburt, wenn sie das wollen und wenn sie sich wohlfühlen, ist das eher positiv und wirkt sich, also aus meiner Erfahrung, nicht negativ auf die Kinder aus.
Ja.
Und je älter sie sind, also mit 10, 8, 7, 6, 5, ist es für sie einfach total spannend. Und es ist auch nicht so, dass die Kinder die ganze Zeit daneben sind, sondern die laufen in der Wohnung umher, kommen mal wieder rein, kommen mal raus und können halt selber frei entscheiden, wenn sie halt das einfach auch schon sagen können und dass sie jetzt mal rausgehen, weil sie keinen Bock mehr haben. Weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass sie ja Bock haben, 3 Stunden neben der Mutter zu sitzen. Ne? Also, ja. Genau. Ich hoffe, wir konnten so deine Frage beantworten. Ich habe auch noch eine Frage, die ich sehr, sehr interessant finde und sehr, sehr wichtig, weil das ist auch immer ein Thema, die betrifft Alkohol und Rauchen. Das ist ja immer noch so ein Thema und auch da bin ich immer noch wirklich sehr, sehr streng im Wochenbett. Oder wenn ich Familien kennenlerne, wo einer raucht, also oft ist ja dann der Partner, in der Schwangerschaft habe ich eigentlich selten, toll, 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 dass jemand raucht, aber wenn jetzt die Väter rauchen, dass ich die immer darüber aufkläre, dass das halt schon einfach schwierig ist. Aber ich lese jetzt erstmal die Frage vor. Also es geht um Alkohol und Co-Sleeping. In Karins Buch steht auf Seite 419 zum Thema sicheres Co-Sleeping, dass wenn man Alkohol getrunken hat, Das Baby nicht in unserem Bett schlafen darf. Ein Glas reicht. Das Beistellbett steht auf meiner Seite. Verstehe ich es richtig, dass wenn jetzt mein Mann ein Bier getrunken hat, er nicht mehr im Bett im Schlafzimmer schlafen sollte?
Ja, also das so, es geht wirklich darum, das erstmal zu verstehen. Also Alkohol verändert die Gehirnchemie. Und zwar schon in kleinen Dosen. Deshalb steht dahinter wirklich nochmal in Klammern, ich kenne die Stelle genau. Ein Glas reicht, Ausrufungszeichen. Also ein Glas ist nicht kein Glas, sondern ein Glas ist ein Glas Alkohol. Und ihr schlaft ab dem Moment an anders. Das gilt für die stillenden Frauen, die ja sowieso ein anderes Schlafen haben, solange sie noch Oxytocin ausschütten. Also Oxytocin verändert ja komplett die Schlafbiologie aus guten Gründen. Das macht die Evolution ja echt ganz schlau, dass sich das Schlafen von Babys und Müttern dann synchronisiert. Da können wir auch in einer Schlaf- oder Still- oder so Folge extra dann auch immer noch mal ein bisschen was Genaueres zu erzählen. Und bei den Vätern ist das halt sowieso schon nicht so. Und wenn die dann noch Alkohol getrunken haben, dann dürfen die einfach nicht neben ihrem Kind schlafen. Wenn es so ist, dass das Baby im Beistellbett schläft auf der Seite der Mutter und dort bleibt, dann muss der Vater natürlich nicht ausquartiert werden und im anderen Zimmer schlafen. Euer Baby soll tendenziell für ein sicheres Co-Sleeping ja am besten sowieso nicht zwischen euch schlafen. Aber das ist sozusagen das Ideal und die Regeln, die man irgendwie dazu finden kann. Tatsache ist ja, dass es im Schlaf oder im Halbschlaf ja eben passiert, beim Stillen. Dann legt man das Kind dann doch auf die andere Seite und so. Und dann wundert man sich ja manchmal, wenn man morgens aufwacht oder mitten in der Nacht, so wieso liegt denn das Kind jetzt auf der Seite? Still ich immer noch oder schon wieder? Oder wie kommt das da jetzt rüber? Und wenn dann zusätzlich eben der Partner Alkohol getrunken hat und das Kind dazwischen liegt, dann könnt ihr euch einfach nicht mehr darauf verlassen, dass man eben nicht übers Kind rüberrollt. Also ganz klar an der Stelle nicht machen. Alkohol trinken, Drogen nehmen, also auch relativ, also natürlich wirken die Drogen unterschiedlich, also sie wirken eben alle aufs Gehirn. Ihr könnt ja sozusagen, ihr seid erwachsen, könnt ja machen, was ihr wollt, aber nicht in Anwesenheit eures schlafenden Kindes.
Und was ich dann noch wichtig finde, was man noch mit reinbringen könnte, wenn man jetzt gerade auch in einer Bar war oder so und dieser ganze Nikotinrauch, ne? Also dieses ganze, was
das ja war noch Zeiten, ey.
Ja, aber es gibt es ja jetzt, fängt jetzt aber auch, wenn du draußen irgendwo stehst und rauchst und so, dann habt ihr das alles, diese kleinsten Partikel an eurem Körper, in den Haaren, an der Haut und so weiter. Und das ist halt einfach gefährlich für euer Baby. Und das betrifft natürlich auch ganz stark die Person, die halt, wenn sie auch normal raucht, ne? Deshalb ist das ja auch einfach so, nicht mal nur Hände waschen, klar, sondern man dünstet es aus, ihr habt es in den Haaren, im Bad oder was auch immer. Und das ist halt einfach wichtig zu wissen, dass das einfach gefährlich sein kann und sollte halt wirklich eigentlich nicht in der Nähe von Babys sein. Und wenn ihr jetzt wirklich auch Freunde habt oder die euer Baby auf den Arm nehmen und so weiter, das ist halt einfach schwierig, wenn die ganze Kleidung halt auch nach Nikotin riecht. Also das würde ich mir immer gut überlegen, weil das ist einfach wirklich pures Gift für einen.
Ich wette, jetzt kommen die ganzen Fragen nach dem Vapen, wie das denn damit ist.
Also mit diesem
Dampfzeug, heißt das nicht Vapen?
Damit kenne ich mich nicht aus.
Ich auch nicht, außer dass es gibt. Wir beide sind ja natürlich von der clean Sorte.
Ja. Ich finde das auch ganz ehrlich ganz schwierig. Also ich hoffe jetzt nicht, also da mache ich mir bestimmt Feinde. Ich finde das auch ganz schwierig, wenn medizinisches Personal so viel raucht und du dann reinkommst in so ein Geburtszimmer. Also das habe ich nie verstanden. Mhm. Babys und Rauch, das ist halt einfach wirklich
irgendwie nicht zusammen.
Genau, also und da sollte man sich dann auch immer, wenn jetzt wirklich einer von euch gefeiert hat, ausquartieren, woanders schlafen.
Ja. Na? Ja, und ich finde, es ist ja dann immer so, oh, come on, so, wir sind ja so locker drauf und so und mal irgendwie ein bisschen Gras rauchen und so in der Schwangerschaft, das ist so entspannt auch voll und so. Ich finde das auch, also ne, es ist einfach ein Punkt, wie ich eben schon sagte, ihr seid erwachsen und zu Erwachsenen gehört eben auch verantwortbare Entscheidungen zu treffen. Und da sind wir in dem Punkt jetzt irgendwie keine Spaßbremse oder irgendwie sowas, sondern das ist einfach eine ganz klare medizinische Ansage. Und das muss man dann eben auch abkönnen. Also die ganz klare Antwort ist 0 Promille. Also auch da, das fand ich ja von der Charité, ist noch gar nicht so lange her, 2 oder 3 Jahre. Die haben eine Studie dazu gemacht, wie viele schwangere Frauen gelegentlich trinken oder überhaupt in der Schwangerschaft. Also es wurde dann sozusagen ab ein Schluck aufwärts sozusagen gildet ja. 50% aller Frauen trinken in der Schwangerschaft mindestens einmal. Und das fand ich schon ganz schön krass. Und erstaunlicherweise gibt es sozusagen 2 Bevölkerungsgruppen, für die das relevant ist. Einmal die ganz, also einmal wirklich so Sucht trinken und also Komasaufen oder sowas. Also wirklich, ne, hardcore so. Und dann gibt es aber dann im eher gehobenen gesellschaftlichen Rahmen, so dass, wo das dann so classy ist, irgendwie mal so,
ne, Glas Champagner.
Ein Gläschen Champagner zu trinken und so und come on und so. Das, das sind die beiden, also da fällt es ganz schön so die Schere so auseinander, so, ne? Und ich würde mal sagen, also da, ich, ja, meine Erfahrungen, also ich habe ja, also ne, wir haben ja irgendwie mit unseren Frauen zu tun, sind das dann immer wieder die gleichen Fragen. So, echt, meinst du echt, so ein halbes Gläschen Champagner kann man nicht? Nee, kannst du nicht. Das ist ganz klar unsere Ansage dazu, was ihr dann damit macht. Bitteschön, aber es ist einfach tatsächlich schon in geringen Dosen ist Alkohol einfach neurotoxisch. Und das fetale Alkoholsyndrom, das ist einfach viel, viel häufiger. Es ist die häufigste geistige Behinderung in Deutschland. Das muss man sich mal reinziehen. Ne? Also ja, Leute gehen zum Harmonietest und machen was weiß ich was und trinken immer trotzdem ein Glas Champagner. Das passt für mich irgendwie dann auch nicht wirklich zusammen, weil die Zahlen einfach ganz andere sind. Ne? Also so, das muss man einfach dazu auch dann ganz klar mal sagen, wenn man das jetzt so konkret gefragt wird. Also ne, mit Baby alles das am besten nicht machen. Baby im Bauch und Baby im Bett. Kein Alkohol trinken und keine Zigaretten rauchen.
Nächste Frage, willst du aus deiner Liste?
Genau, hier geht's nochmal zum Schlafen und Abstillen und so habt ihr natürlich auch ganz viele Sachen gefragt. Meine Tochter wird in Kürze 1 und liebt Muttermilch immer noch so sehr, schläft gerne an der Brust ein und isst noch nicht viel Beikost. Zum Herbst würde ich gerne abgestillt haben, da dann auch unsere Familienplanung weitergehen soll, also die beiden noch ein Baby kriegen wollen und wir dafür wieder künstliche Unterstützung brauchen. Ich habe PCO, mein Mann eine sehr schlechte Spermienqualität. Habt ihr Tipps für den Übergang? Also das ist jetzt eine sehr spezifische Frage sozusagen mit der Fertilitätsbehandlung noch dazu. Aber grundsätzlich werden wir das ja viel gefragt. Ne? Die Frauen, die dann noch stillen und dann aber gerne wieder schwanger werden würden und noch gar keinen regelmäßigen Zyklus wieder haben zum Beispiel, weil sie eben länger stillen. Und es ist ja auch überhaupt nicht ungewöhnlich, ist, dass Frauen, die länger stillen, dass die auch durchaus mal ein Jahr oder anderthalb Jahre keine Periode haben und dementsprechend dann meistens ja auch keine Eisprünge. Und dass es dann manchmal so ist, dass man sagt, so, eigentlich will man jetzt mal bald loslegen mit dem zweiten Kind, aber hat noch keinen Zyklus, soll man jetzt deshalb abstillen. Und da finde ich es immer ganz hilfreich, das so zu verstehen, dass der Körper ja schlau ist. Also sprich, wenn ihr noch keinen Zyklus habt, dann ist es ein Signal des Körpers, dass ihr noch nicht wieder sozusagen so in eurer Kraft seid, dass Kraft übrig ist, um neues Baby wachsen zu lassen. Und dass es dann manchmal einfach auch ein Hinweis ist des Körpers oder dass man es so betrachten kann oder sowas. Und diese Entscheidung, entweder abstillen oder erstmal noch warten mit dem weiteren Schwangerwerden, das ist halt immer so ein Lebensplanungsding, wo wir Hebammen uns ja auch irgendwie gar nicht so einmischen können. Ne? Aber die Natur macht das schon mit Absicht so, dass Pausen zwischen den Kindern zur Erholung, ja, des mütterlichen Körpers. Ihr habt einfach ein Kind aus euch hervorgebracht, ne? Und das ist schon auch wichtig, dass der Körper sich davon regeneriert und oft nimmt er sich quasi dann so diese Zeit.
Ja, das ist die eine Sache. Jetzt ist ja wirklich nochmal mit der Anamnese, genau, mit der Frau, also genau, der Vorgeschichte.
Genau.
Aber letztendlich kann man ja auch ohne Zyklus, kann ja doch immer mal wieder, könnte man schwanger werden. Was ich aber wichtig auf die Beantwortung deiner Frage noch finde, ist, dass dieser Übergang wird leicht sein, wenn du wirklich bereit dafür bist. Ne? Wenn es euch beiden noch so gut tut und auch du mit dem Stillen noch so vertraut bist und du es eigentlich noch gar nicht, dass du zwar klar deinen Plan weiter voranbringen, dass ihr noch ein Baby haben möchtet und dass ihr daran, aber wenn du wirklich noch nicht vom Kopf und vom Herz bereit bist für das Thema Abstillen, dann wird es nicht funktionieren. Wenn man als Frau ganz klar ist und weiß, das soll jetzt zu Ende gehen und so, dann kann man das auch wirklich, dann würde ich es ganz wichtig finden, dass du es mit deinem Baby kommunizierst. Das hört sich immer doof an, aber die verstehen ganz viel. Das ist jetzt, dass die Milch jetzt alle ist, dass wir jetzt mit dem Trinken aufhören und dass es ganz viel tolles Essen gibt. Also wichtig ist die Kommunikation. Aber ich kann ja auch nur aus eigener Erfahrung sagen, mit meinen Kindern, immer wenn ich vielleicht das irgendwie schon so wollen würde, aber noch nicht so ganz bereit war, hat es nie funktioniert. Und erst wenn ich das für mich wirklich entschlossen habe, weil meine Kinder hätten sich nie selber abgestillt, wie es vielleicht einige tun, weil sie es auch immer so sehr wie dein Kind geliebt haben und auch wirklich erst richtig gut gegessen haben, als das Stillen nicht mehr verfügbar war. Aber ich musste dafür wirklich bereit sein und diesen Schritt gehen. Und wenn du dafür bereit bist und das kommunizierst, dann wird es auch ein guter Übergang und dann wird dein Baby auch gut essen und dann wird es für euch beide gut werden. Aber Du musst ganz tief in dich hineinhören, was für euch jetzt das Beste ist.
Absolut, das ist ja immer wieder der Punkt, ne? Also in der späten Stillberatung oder in der Schlafberatung, oft gibt sich das ja einander die Hand, so, ne? Die Idee so, oh, nach 7, 8, 9, 10 Monaten, oh, wie lange dauert das denn noch, dass man nicht mehr zweistündig in der Nacht stillt, und das ist so doll anstrengend, da erstmal einfach wirklich zu klären, was genau möchtet ihr oder wo genau ist der Haken oder was ist schwierig? Glaubst du, dass dir das Abstillen an diesem Punkt helfen würde? Willst du dich davon schon verabschieden? Um welchen Preis sozusagen oder welchen Preis bist du bereit zu zahlen, wenn man so will? Und inwieweit ist das auch ja manchmal nur eine hehre Idee, das mit dem Abstillen mit einem 6, 7, 8, 9 Monate alten Kind? Das braucht ja schon auch noch Milch. Das ist einfach immer so dieses Ding, sich selber klar zu werden, wo jetzt genau der Haken ist. Und auch bei jeder Schlafberatung, ich glaube, da, also das ist eh nochmal eine extra Folge. Wir haben ja eine Schlaffolge schon mal gemacht und da hatten wir ganz viele Fragen. Und da haben Sissi und ich jetzt gerade auch gestern oder so nochmal gesprochen, ne, wenn wir so für die zweite Staffel so ein paar Ideen gesammelt haben, da machen wir auf jeden Fall auch nochmal was für euch.
Im Herbst gibt es auf jeden Fall, also im Spätsommer, Herbst gibt es eine super Schlaffolge für euch. Und auch mit einer kleinen Überraschung, weil wir da einfach nochmal wirklich auch psychologisch mit euch reingehen wollen. Mir ist es gerade einfach sehr bewusst geworden, auch durch die sozialen Medien, dass einfach mir immer so dieses Optimierung gefällt mir nicht so gut.
Ja, Schlafcoaching, Schlaftraining.
Ja, und einfach so die sehr starke Optimierung und die Individualität der Babys, der Kleinkinder einfach nicht so beachtet wird. Und da haben wir auf jeden Fall aus psychologischer Sicht eine ganz tolle Idee und die werden wir euch dann im Herbst auch präsentieren und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Folge.
Ja.
Genau, darauf könnt ihr euch freuen. Ich habe eine weitere Frage zum Baden und zur Pflege von Neugeborenen und Babys. In eurer Podcast-Folge zur Säuglingspflege meintet ihr, dass Baden einmal die Woche ausreicht und sonst eine tägliche Katzenwäsche genüge. Meine Hebamme meinte jedoch, dass das Baby einmal täglich gebadet werden sollte, da es ja den ganzen Tag liegt und ein Bad auch entspannt und Bewegung ermöglicht. Was ist besser für mein Baby? Also das ist auch natürlich wieder sehr individuell. Man empfiehlt eigentlich 1 bis 2 Mal die Woche baden, weil es auch einfach für die Haut, also es ist einfach gar nicht nötig, ein Kind öfter zu baden. Wenn aber dein Baby das so sehr genießt und ihr einfach, und es auch so ein Ritual am Abend geworden ist, mit Kombination mit einer schönen Babymassage, die deinem Baby und dir einfach total gut tut, dann ist natürlich immer alles möglich. Aber empfehlen sozusagen würde man das jetzt nicht. Auch Kinderärzte würden eher sagen, weniger ist mehr. Ich finde, gerade im Sommer ist es nochmal eine andere Sache. Gerade wenn wir jetzt reden, wir haben jetzt schon Krabbelkind und das ist voll mit Sand und
Sonnencreme.
So ein bisschen Sonnencreme und so weiter, die man ja natürlich im ersten Lebensjahr auch, haben wir ja ganz ausführlich darüber gesprochen, auch eher malen sollte, aber die sind einfach dreckig. Ich dusche die dann auch immer einmal mit klarem Wasser ab, also jetzt nicht jeden Tag baden, aber das ist immer viel bescheuerter, als wenn man Waschlappen dann einmal schnell unter die Dusche stellen, mit klarem Wasser abwaschen. Aber für so die ganz Kleinen reicht es eigentlich aus, ein bis zweimal die Woche sie zu baden. Wichtig ist eher auch nochmal von der Bewegung, was du ja angesprochen hattest, dass man das Kind halt einfach auch viel tagsüber auf eine dicke Krabbeldecke legt, also viel auf dem Boden hat, auf einer festen Unterlage, damit sie sich einfach bewegen können und nicht nur im Tuch oder nicht nur in der Wippe, sondern dass die Kinder einfach von Anfang an einfach merken, dass sie sich gut bewegen können. Das ist vielleicht nochmal für die Bewegung ganz wichtig zu sagen. Aber ansonsten guck einfach, was für dich und dein Baby gut ist. Aber du musst es nicht jeden Tag baden.
Nee, überhaupt nicht, weil mir fällt gerade noch eine Frage ein, die ist hier irgendwo untergebuddelt worden, die auch zur letzten Folge nochmal gestellt wurde, wenn das Baby dann schon ein bisschen älter ist und Sonnencreme aufgetragen bekommen hat, wie man die dann wieder abkriegt. Und die kriegt man tatsächlich mit klarem Wasser eben nicht ab. So, die muss man echt so ein bisschen aufemulgieren. Ich fand immer ganz gut, ein bisschen Öl dafür zu nehmen. Also so ähnlich wie man ja auch, also die Zinkoxidcreme, die man als Wundschutz im Windelbereich aufträgt. Das ist ja sozusagen das gleiche Zeugs sozusagen, was die mineralischen Filter auch machen, nämlich auch Zinkoxid, also dieses Weißliche. Und das kriegt man ja mit klarem Wasser auch nicht ab. Das ist einfach fettlöslich. Und wenn man so ein bisschen Öl nimmt und damit sozusagen das erstmal so auf der Haut so ein bisschen aufemulgiert, zusammen mit so einem Klecks Weleda 2-in-1 Waschlotion zum Beispiel.
Und am besten auch mit so einem richtig schönen Waschlappen, der Struktur hat. Also jetzt nicht so
ein Frotti-Ding.
Nicht so ein Mikrofaser, das mag ich auch nicht, sondern so ein richtiger Baumwollwaschlappen. Ist auch immer ganz gut, wenn man eine Hand reinstecken kann, weil dann habt ihr, könnt es raufmachen und dann könnt ihr auch euren Kindern und Babys gut damit den Bauch und Rücken und so massieren. Ja. Ist ja auch gleich eine schöne, sollte man bei sich selber auch mal öfter machen. Das ist ja gleich ein Peeling mit.
Genau.
Und so kriegt ihr dann gut die Sonnencreme. Aber da müsst ihr schon, da kann man nicht nur einfach den Sand abspülen, sondern da muss man schon ein bisschen.
Mikrofaserlappen sind sowieso total scheiße für die Haut. Die rubbeln richtig viel runter. Die sind von mir aus als für Erwachsene als Gesichtspeelings-Ding irgendwie super, aber die sind für den Fett- und Säureschutzmantel der Haut sind die ganz, ganz, ganz doll schlecht. Nicht machen. Okay, ich habe noch eine kurze Frage von einer von euch. Und zwar geht es um den Tagschlaf bei Babys. Da habt ihr damals nach dieser Schlaffolge auch etliches zu gefragt, weil wir viel eben über Nächte gesprochen haben, aber gar nicht so sehr über den Tagschlaf. Ein kurzer Tagschlaf bei Babys, was ist normal? Reichen auch mal 3x30 Minuten zum Beispiel am Tag. Und dazu ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu verstehen, wie ist denn der Schlaf im Rhythmus von Kindern? Wir sind ja biorhythmische Wesen natürlich und dass wir Erwachsene, die meisten von uns zumindest in unseren Kulturkreisen, eine Nachtschlafphase haben und eine Tagwachphase, das ist auch noch nicht lange so, sondern erst seit der frühen Industrialisierung, seit wir sozusagen nicht mehr mit den Hühnern ins Bett gehen, wenn es nämlich dunkel wird und mit den Kühen wieder aufstehen, wenn die zu laut muhen und gemolken werden wollen.
Ach, da haben die Leute, schöne Vergleiche.
Naja, aber das ist ja, also, ne, wenn man so einfach kulturhistorisch guckt, dann hat man zu der Zeit, dann ist man morgens um 5 aufgestanden oder noch früher und hat erstmal die Kühe gemolken und hat das Feuer nochmal geschürt und nachgelegt, hat einen Brotteig angesetzt, was weiß ich, hatte Sex natürlich, wahrscheinlich. Und dann ist man aber nochmal pennen gegangen am Vormittag um 10 oder um 11, so wie Schwangere schlafen im Prinzip. Die sind ja auch früh morgens oft wach, so zwischen 3 und 6. Und dann einfach wieder hinlegen. So, und dann, ne, der biologische Vorteil ist, dass in der Sippe dann immer jemand wach ist. Die Alten, die Jungen, die schlafen alle so ein bisschen verteilt, aber alle in kleineren Etappen. Babys, ganz kleine Babys, die schlafen in noch kürzeren Zeitfenstern. Wenn Säuglinge, Neugeborene rauskommen, dann schlafen die ungefähr alle 45 bis 50 Minuten. Die trinken und sind dann vielleicht noch kurz wach, gucken 3 Minuten rum und dann pennen die ja schon wieder ein. Und diese Schlaffenster, ungefähr so diese 45 bis 50 Minuten, die bleiben in dieser kleinen, kleinen Kindzeit erhalten. Und immer danach, wenn die vorbei ist, tauchen die so ein bisschen wieder auf. Und die Babys, die so Powernapper sind, ne, wie hier das Baby von Nina, bei denen reicht dieses kurze Auftauchen zum richtigen Aufwachen. Und die sind dann wieder wach. Und solche Babys, also da gibt es wirklich auch wieder die, also genauso wie es Lerchen und Nachtigallen gibt oder Eulen oder ich verwechsel das jedes Mal, so also eine biologische Vorprägung, zu welchem Schlaftypus man gehört, gibt es eben bei Babys auch die Powernapper, die pennen immer nur eine Dreiviertelstunde. Mein erstes Kind auch und zwar nur im Tragetuch oder nur am Busen und wie ich bewegte mich mal irgendwie weg, zack, war die sofort wieder wach. Also es gibt diese Powernapper-Babys, die machen nie einen dreistündigen Mittagsschlaf. Wenn da in der PKIP-Gruppe die eine Mutter erzählt, also mein Kind schläft immer 2,5 Stunden, also eben 3 von diesen Schlaffenstern. Diese Babys, die werden nämlich auch kurz wach, mucksen dann und pennen dann wieder ein. Und das ist tatsächlich biologisch zumindest sehr stark geprägt. Und das kann man den Kindern auch nicht wirklich antrainieren. Manchmal kriegt man das so hin, also weil man das Baby ja immer mehr und besser kennenlernt im Laufe der Zeit, dass man dann weiß, ungefähr zu der und der Zeit da nochmal den Busen schnell hinhalten und wenn die dann nochmal 3-mal saugen, dann pennen die vielleicht gut wieder ein und schlafen dann noch eine 2. Etappe. Aber man kriegt es nicht sozusagen, also man kann das nicht Kindern via so einige Schlaftrainings und so suggerieren, dass man eben antrainieren oder sowas. Also wenn ihr so ein Powernapper-Kind habt, dann bleibt das wahrscheinlich so. Und meine große Tochter, die war ganz extrem so und da war eigentlich Schlafen erst easy, als dieses blöde Tagschlafen dann irgendwann echt vorbei war. Die hat auch mit 3 aufgehört, mittags zu schlafen, weil die einfach immer nur kurz einmal eingenickt ist und so. Aber da sind Kinder eben auch sehr verschieden und das dürfen sie sein. Also das ist vor allen Dingen die Message. Und go with the flow. Also versucht da nicht an euren Kindern zu sehr rumzuziehen. Es ist viel, viel einfacher auch für euch, wenn ihr euch diesen Stress gar nicht erst macht, sondern euch flexibel anpasst an euer Baby, weil euer Baby kann sich noch nicht so gut flexibel in euren Alltag rein integrieren.
Und es dauert ja auch eigentlich immer 3 Jahre mit dem Schlafen.
Ja.
Also, und das, dann ist es halt auch, Das hört sich vielleicht jetzt für Schwangere, die das jetzt hören, nicht so toll an, aber das ist halt eigentlich löst es sich von ganz alleine.
Wie so vieles.
Wie so vieles. Und ich finde halt auch da ganz wichtig, deshalb freue ich mich so sehr, dass wir da nochmal eine richtig tolle Folge zu aufnehmen, um euch da einfach auch, und ich möchte natürlich, wir sprechen jetzt hier einfach den Normalstatus an. Ich spreche nicht davon, wenn Frauen irgendwie in einer Wochenbettdepression sind und sie einfach viel Unterstützung brauchen, da ist Schlaf natürlich, aber ansonsten habe ich heute auch gerade wieder mit einer Frau telefoniert, die ich vor 5 Jahren betreut habe. Die können mich alle anrufen, hat sie gesagt, das regelt sich von alleine. Ich bin sehr erfahrungs. Das fand ich gut. Wir laden dich ein. Ja. Es gab auch noch mal so eine Frage zur Hitze. Ne? Irgendwie hatte ich hier was mit Tragetuch und Wärme. Das war noch mal ganz, hast du die? Da war die Frage, genau, Tragetuch bei heißem Wetter. Wie sieht's aus mit Tragetuch bei Temperaturen über 30 Grad? Ist es ab einer bestimmten Temperatur zu heiß für Kind? Wie sieht's mit der Kleidung aus? Können Sie rausschauen, Beinchen bei Strecken im Schatten auch nackig sein oder sollten Sie immer bedeckt sein? Und die erste Antwort, die wir beiden Hübschen euch jetzt sagen werden, ist erstmal, bei 30 Grad bleibst du einfach am besten erstmal drin mit deinem Baby, weil das ist wieder viel zu heiß. Also da ist wieder unsere Regel, morgens eine Runde spazieren gehen und abends. Aber ansonsten bei diesen krass hohen Temperaturen ist es einfach für euch beide nicht ideal. Also ich meine, du schwitzt, ihr schwitzt. Das ist einfach Schwitzen aneinander. Und das eignet sich einfach bei den Temperaturen dann nicht.
Und wenn ihr irgendwie einen Termin habt zur U3 oder was, der sich halt, ne, der ist eben in diese Zeit terminiert ist, müsst ihr natürlich irgendwie hin von A nach B. Und da kann man dann immer nur sagen, dann macht ihr das halt so, wie es ist. Aber ich finde auch, eigentlich spricht aus der Frage schon der gesunde Menschenverstand, dass man sich das ja schon zurecht fragt, ist das wirklich, ne, mein Kind ist total nass geschwitzt, die Haare sind vollkommen nass, ich bin total nass. Ist das wohl so richtig? Tendenziell ist das einfach sehr, sehr, sehr doll warm. Und dann ist es im Tragetuch womöglich noch in einem dicken Didymos-Tuch, die wunderschön sind natürlich. Aber ne, wenn man da irgendwie noch 5 Lagen Stoff hat und so, ist es einfach echt viel zu heiß.
Ja, und man will ja auch, also das merkt man ja selber beim Schlafen, so man streift sich ja eher alles vom Körper und will nur so ein dünnes Leintuch oder Baumwolltuch mit dem Schlafen. Und so geht es natürlich euren Kindern auch. Aber um die Frage noch korrekt zu beantworten, wenn ihr dann draußen seid, auch wie Karin gesagt hat, dann ist es immer besser, dass die Beinchen auch gerade, weil in der Trage, es drückt ja dann auch mit einer dünnen Wolle-Seide-Hose oder einem Baumwollhöschen bedeckt sind, weil das auch einfach sonst unangenehm ist und es kann auch zu Reibungen gerade in den Kniekehlen so kommen, wenn das so warm ist und die schwitzen und dann halt auch zu leichten wunden Stellen. Deshalb ist es eigentlich besser, da ein dünnes, leichtes Höschen anzuziehen, damit die Beine bedeckt sind und oben natürlich dann ein Sonnenhut, der den Kopf eures Babys gut bedeckt.
Ich habe auch noch eine Frage, was ich auch mal ganz häufig finde. Und zwar geht es um die sogenannte Tummy Time. Also zumindest ist das so ein Wort dafür, was ich auch erst lernen musste, Babys sozusagen absichtlich auf den Bauch zu legen, damit die sozusagen da so ein bisschen Bootcamp-Training für ihre Arm- und Schulter- und Nackenmuskulatur irgendwie machen. Soll man das machen? Und auch hier vielleicht ein kurzer Ausflug. Es war ja so, dass bis in die 90er Jahre hinein die Babys alle auf dem Bauch geschlafen haben. Da dachte man ja, Bauchlage ist die beste Schlaflage. Ihr wisst alle, dass man das heute eben genau gegenteilig empfiehlt, dass die Babys also auf dem Rücken in den Schlaf gelegt werden sollen. Und dann hat man sich gedacht, wenn die jetzt alle nur auf dem Rücken liegen die ganze Zeit und pennen, und dann gar nie mehr auf den Bauch legen, weil die Eltern, die hatten dann tendenziell auch tagsüber Schiss und nach dem Motto, Bauchlage ist ja tödlich fürs Kind. Plötzlich, ihr Kind so, machen wir auch nochmal eine Folge, ne? Oder so. Oder beschäftigen uns damit nochmal ein bisschen intensiver. Also es ist natürlich nicht so, dass die Bauchlage für euer Kind gefährlich ist. Aber all diese Bewegungen und diese Muskeltrainings, so wie es hier gefragt werden, die entstehen sozusagen aus dem sich selber erarbeiten heraus. Also Babys, die ja auf dem Rücken liegen und sich dann irgendwann üben, auf den Bauch zu legen. Es geht da um die Koordination, also um die Überkreuzung der Hirnhälften und lauter so Sachen, die die Kinder als Voraussetzung sozusagen haben müssen, um sich in dieser Lage auch auf dem Boden überhaupt orientieren zu können und sich dort sozusagen zu etablieren. Also lange Rede, kurzer Sinn, diese Tummy Time, das ist aus entwicklungsphysiologischer Sicht totaler Quatsch. Also ihr könnt das natürlich gerne machen, dass ein Baby mal auf den Bauch gelegt wird oder ihr legt ihn euch mal auf den Schoß. ihr legt euer Baby euch mal auf den Schoß, so bäuchlings oder sowas und lasst ihn dann so ein bisschen Flieger spielen oder was auch immer. Aber ihr müsst jetzt nicht irgendwie eine Stoppuhr stellen, so nach dem Motto, unser Kind muss mindestens 10 Minuten am Stück dann auch mal auf dem Bauch liegen. Es gibt Babys, die finden das total super und andere hassen das aber. Und dass man sich da jetzt irgendwie so ein Trainingslager draus macht und sich vorstellt, so, das müssen die Babys jetzt aber machen, das ist nicht der Fall. Also ihr müsst euer Kind nicht auf den Bauch legen. Es sei denn, es gibt natürlich so ein paar Sachen, so, ne, wo Physiotherapie auch notwendig ist oder so bestimmte Lageasymmetrien oder sowas, wo dann eure Physiotherapeutin möglicherweise auch so Bauchlagesachen vorschlägt. Das meinen wir jetzt nicht, sondern einfach so dieses, muss man mit dem Kind trainieren, dass er auch auf dem Bauch liegt? Nein, das muss man nicht.
Oh, Karin, ich habe eine gute Frage für uns noch hier. Werden die Brüste nach dem Abstillen irgendwann wieder fester und straffer? Was können wir dazu erzählen?
Ja, also echt, ich kenne das ja auch noch, wir kennen das beide, nach dem Abstillen. Also ich habe ja auch 100 Jahre gestillt.
100 Jahre? Mhm.
Ne, die sind einfach dann leer getrunken. Also so, weil das Drüsengewebe sozusagen einen großen Anteil bildet und das Fettgewebe verschwindet. Ja. Und wenn das Drüsengewebe dann aber leer ist, weil da keine Milch mehr gebildet wird vom Drüsengewebe, dann ist eben kein Fett mehr da und auch kein Drüsengewebe mehr und nur noch Haut von außen. Da hat man da so zwei schlapprige Milchtüten. Ich habe auch mal ganz traurig an mir runtergeguckt und habe gesagt, so, ihr standet auch immer ganz anders noch in der Gegend.
Und ein bisschen regeneriert sich.
Genau, ja, genau. Also das
aber es dauert
sich,
halt einfach. Dauert,
weil wie lange? 1,5 Jahre?
Also schon, aber auch nicht bei allen. Also es gibt halt auch...
Ja.
Na, die vorher schon nicht so viel Fettgewebe, da kommt dann da auch nicht so.
Das Leben ist ungerecht.
Aber ich kann nur immer sagen, also es ist bei mir jetzt immer ein Jahr gedauert und dann hat sich das echt immer gut regeneriert. Und dann war das auch in Ordnung.
Aber wird ja auch nicht jünger, ne? Oft sind es ja einfach die Jahre, die ins Land gehen in der Zwischenzeit. Also, dass ihr nicht 3 Kinder habt und noch Brüste von einer 24-Jährigen. Schön wäre es natürlich, aber das ist natürlich auch nicht realistisch. Oh, und dann hat uns noch weiß nicht, ob Stewardess richtig ist. Jana arbeitet für Lufthansa und hat nochmal gesagt, dass diese aufblasbaren Kissen, von denen du so geschwärmt hast, und diese Koffer, wo die Kinder so schlafen können, dass die nicht bei allen Fluglinien erlaubt sind. Also lieber vorher fragen, bevor man da viel Geld ausgibt, weil die Lufthansa zum Beispiel, die erlaubt das gar nicht, aus Sicherheitsgründen. So, also bei solchen Sachen, ne, das müsst ihr dann auch sowieso natürlich immer im Zweifel selber recherchieren. Bloß weil Karin und Sissi da mal wieder schlaue Sachen gesagt haben.
Bin ich nie Lufthansa geflogen?
Ja, ist ja auch schon ein bisschen her, ne? Ich meine, vielleicht haben die jetzt im Zuge von, weiß ich auch nicht. Genauso wie man früher ja auch Flüssigkeiten mitnehmen durfte und nach den...
Na, darfst du ja auch, da ist ja nur nicht 100 Milliliter, glaube ich, ne?
Oder früher durfte man auch noch ein Kind im Tragetuch zum Beispiel
durch die Sicherheitskontrolle?
Durch Sicherheitskontrolle, aber auch beim Starten und Landen. Jetzt gibt's ja diesen komischen Safety Loop da. Also solche Sachen. Fragt das eure Fluglinie, mit denen ihr fahrt, und guckt Sissis IGTV dazu an, was du zusammen gemacht hast. Ne, das findet
mit ihr einer Lufthansa-Stewardess.
Genau, das findet, naja, Zeiten ändern sich vielleicht, I don't know.
Aber das ist nicht so alt.
Das ist noch nicht so alt. Das könnt ihr euch echt dann nochmal im Detail angucken. Ah, dann hatten wir noch ein paar Fragen zum Verreisen auch. Einmal hier habe ich noch eine. Mein Mann kommt aus einem tropischen Land und die beiden würden gerne 2 bis 3 Monate nach der Geburt, um die Hauptmalariazeit zu vermeiden in diesem Land, in den Senegal reisen. Und ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, werden wir hier gefragt. Habt ihr Erfahrungen oder Empfehlungen zum Reisen in tropische Länder? Also da würde ich vielleicht tatsächlich nochmal das Tropeninstitut empfehlen. Die haben auch eine ganz gute Seite, packen wir in unsere Shownotes. Da könnt ihr dann nochmal so nachlesen. Und na klar, wenn Familie sozusagen in diesen tropischen Ländern da wohnt oder daherkommt und so, ist das natürlich was ganz anderes, als würde man da jetzt mit dem Urlaub hinfahren. Und auch die Dringlichkeit oder die Idee, da natürlich dann hinreisen zu wollen und so, ist ja eine ganz andere. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen überfragt, aber klar, in der Malariazeit oder wenn da gerade Gelbfieber um die Ecke ist und so.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch einfach die Menschen vor Ort, die genau. ja auch Babys bekommen genau. Und die sich ja bestens damit auskennen, genau. dann also die das Familie einfach auch zu fragen, ja. was ist zu beachten, wie gehen die Einheimischen auch damit um. Das ist jetzt so eine zu spezielle Frage für
Genau,
und dann für uns beiden.
Wurden wir noch gefragt hier, wie das ist, mit dem VW-Bus nach Griechenland zu fahren, glaube ich, oder mit dem Auto zumindest. ich dann auch dachte, ja, also in meinen Kindern nach Griechenland im Auto, so, also da ist es ja erstens warm.
Ich finde schon München
Kilometer. Also auch da kann ich nur wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, meine Kinder, die haben nach 100 Metern angefangen zu schreien. Die fanden beide, das Auto fand eine totale Vollkatastrophe. Und auch lange, die fanden das einfach lange doof. Und wenn man ein Kind hat, was einfach sofort weint, es gibt ja auch an die anderen Kinder, die sofort bei der Motor angeht, pennen die. Und dann pennen die 5 Stunden am Stück und du kannst richtig Strecke machen da auf der Autobahn.
Was aber auch nicht zu empfehlen ist, weil wenn ihr gerade so kleine Babys habt,
ist
zu lange in der Schale. Und wenn ihr mit dem Baby so lange fahren wollt und so eine Tour macht, solltet ihr euch einfach super viele
Mini-Etappen
machen. Und da ist natürlich dann 2 Wochen Urlaub nicht so ideal, sondern das ist ja sowas, wenn man so eine Reise macht und da wirklich bis im Bus mit nach Griechenland fährt, das dauert ja einfach, da kann man nicht jetzt so durchbrettern mit einem sehr kleinen Kind, weil die einfach die Pausen brauchen und nicht die ganze Zeit in so einer Babyschale von ihrer Rückenmuskulatur liegen können. Also das ist natürlich einfach.
Und auch die Beckenvenen, ne? Also ja. Das hatte ich in irgendeinem Sommer, da habe ich in der Klinik gearbeitet und da hatten wir 2 Babys mit einer tiefen Beckenvenenthrombose, weil die so lange im Dings lagen und die so irgendwie so wärmestaumäßig und so, so mit hochgeklappten Beinchen, auch nicht so gut, ne? Also so lange im heißen Auto sein mit einem Kind, ich wurde hier auch gefragt, es ging wahrscheinlich an mich die Frage, weil ich noch
Autoreise erzählt ohne Klimaanlage,
hab, genau, ne? Ob man mit dem Auto fahren kann. Also ich habe nie ein Auto gehabt mit Klimaanlage, meine Klimaanlage war halt immer Fenster auf, aber ich bin nie mit meinen Kindern weiter als 300 Kilometer gefahren. Also wenn überhaupt, ich muss wirklich überlegen, einmal sind wir an die Ostsee gefahren, von Hamburg aus. Und das sind normalerweise 1,5 Stunden. Na gut, wenn man dann da vor Lübeck irgendwie im Stau steht, dann sind es 2 Stunden. Aber da, das war eine, ich war so, ich habe mir geschworen, nie wieder. Und das, da kennt ihr ja eure Babys. Ihr kennt ja auf eure Babys auf solchen Alltagsstrecken. Und wenn das gut geht, dann könnt ihr halt kleine Etappen machen, wenn ihr unbedingt euch eine halbe Woche Zeit nehmen wollt, um nach Griechenland zu kommen. Ihr müsst wirklich dann Übernachtungspausen und so einplanen. Dann kann man das machen. Aber ich finde, ich persönlich finde solche Strecken wirklich easier mit dem Flugzeug. So. Ne, CO2-Abdruck und so alles geschenkt, ist total klar. Aber das müsst ihr einfach gucken, ob ihr euch das zumuten wollt und eurem Baby so eine weite Strecke im Auto.
Ja, und weite Strecken ohne Klimaanlage mit wirklich kleinen Kindern. Und wenn man dann in südliche Länder, es ging hier, glaube ich, auch echt wirklich nach Frankreich im August. Also das ist auch einfach heiß und das ist jetzt nicht ideal. Also das ist jetzt,
ja, und vor allen Dingen, wenn dann steht man auf der Autobahn im Stau und dann schreit das Kind.
Ja, so. Stell dir vor, du bist in einer Vollsperrung.
Und dann klettert man da irgendwie nach hinten und bei 160 km/h kann man natürlich einen Busen da mal irgendwie auf der Rückbank da so rüberreichen und so. Aber das schockt echt nicht. Also das Unterwegssein mit Kindern. Also es gibt auch, ihr werdet uns jetzt wahrscheinlich ganz viele Nachrichten schreiben, irgendwelche weltreisenden Menschen, die das überhaupt nicht teilen können, die sagen, alles easy. Wenn man erstmal da ist, ist es meistens auch super. Aber der Weg dahin, wenn das
ich glaube, es ist auch eine Einstellungssache von den Eltern her. Ist man eher ein ängstlicher Typ oder braucht man viel Equipment auch?
Ja, aber es gibt auch Babys, die einfach nichts tolerieren.
Ne? Ja, und Babys, die sind nicht toll. Aber auch Eltern, also da muss man auch gucken, was man für ein Typ ist. Ne? Und hier gibt es auch noch Tipps für den Urlaub mit Baby, 6 Monate im Wohnmobil, VW-Bus. Da hatte ich jetzt auch neulich eine Familie, die waren das erste Mal hier nur in der Uckermark mit ihrem Bus und der hat gar nicht drin geschlafen. Es war einfach ihm alles viel zu warm. Die haben das dann erstmal so mal ein bisschen geübt, bevor sie eine größere, haben dann doch nochmal irgendwie so ein kleines Nestchen auch doch genommen, weil sie gemerkt haben, dass das dem alles zu eng war und so ein kleines Reisebettchen da, das ging dann besser. Aber ich glaube, sowas muss man auch erstmal so in eurer Umgebung testen, wie es so dem Kind halt auch da gut geht und dass es dann auch da gut schläft. Ne? Es sind ja welche, die schlafen immer easy peasy und andere, die brauchen halt auch sind halt sehr Gewohnheitsbabys und brauchen immer ihre gewohnten Abläufe. Ne? Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich und man kann da gar nicht so den idealen Rat geben, weil das einfach wirklich von Kind und zu Baby, zur Familie unterschiedlich ist, was für einen passend ist. Ne? Also da müsst ihr euch so ein bisschen ausprobieren.
So, und 1-2 Fragen haben wir noch und dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Einmal auch noch eine relativ schlichte Frage. Da geht es um den Milchschorf oder Gneis oder was, ne?
Kopfgneis ist fachlich richtig.
Genau, das gibt's immer so eine Begriffsverwirrung. Da wollen wir jetzt aber auch nicht irgendwie erbsenzählerisch das irgendwie im Detail irgendwie aufheben. Also diese
das Schuppen. Hast du doch bestimmt gerade in deinem Buch ordentlich beschrieben.
Und soll ich was sagen? Ich muss jedes Mal wieder selber nachlesen.
Also der Volksmund sagt Milchschorf.
Genau.
Aber der Fachbegriff ist Kopfgneis. Also das ist die nicht normale
Verhornung. Entzündungs-, Rückfettungs-, seborrhöisches Ekzem.
Ja.
Ne. Genau. Und Milchschorf ist dann manchmal so eine Frühform von Neurodermitis. Und manchmal ist es auch gar nicht so einfach, das in so in den ganz frühen Wochen sozusagen voneinander zu unterscheiden, weil einige Sachen sind ähnlich, andere sind, es gibt so Tabellen mit Unterschieden, juckt das nicht. Also, aber hier gemeint ist der Gneis. Nämlich das kleine Mädchen ist schon 15 Monate alt und das ist so diese typische Phase, wo einfach so die Kinder ja meistens auch schon ein paar Haare haben und immer noch so Reste von diesem Gneis oben auf dem Kopf übrig sind. Das ist meistens, also natürlich ist es überhaupt nicht tragisch, manchmal einige Eltern nervt das, weil das, gerade wenn Kinder irgendwie nicht so viele Haare haben, das dann auf den Fotos immer so ein bisschen merkwürdig aussieht. Also wenn man so will, kosmetisches Thema, aber mehr auch nicht. Wir fangen jetzt auch nicht an mit, soll man das abholen und so. Aber der fängt an zu riechen, wenn die Kleine im heißen Auto so schwitzt. Es ist bei dem Gneis auch sehr oft so ein Hautpilz. Malassezia fufur heißt der. So, und deshalb müffelt der manchmal auch so ein bisschen. Und mit dem Entfernen davon, Sissi, was hast du mal gemacht? Hast du gepoolt oder
ist in Ruhe gelassen? Ich will erst deine Meinung wissen. Ich will erst deine Meinung wissen. Ich bin total gespannt, was du gemacht hast.
Also, ich habe den relativ in Ruhe gelassen, aber nach dem Baden, wenn die Haare nass waren und es so aufgeweicht war, habe ich so beim Abrubbeln sozusagen immer das, was dann da so ein bisschen lose war, das habe ich dann einfach so ein bisschen so vorsichtig abgeknibbelt. So soll man tendenziell auch nicht machen, weil die Fingernägel eben nicht steril sind. Aber ich habe neulich gerade ein YouTube-Video gesehen. Ich weiß nicht, wie kam ich denn da drauf? Ich gucke nämlich eigentlich nie YouTube, aber und da wurde so ein Hack gezeigt, wie man Kindern mit einer Kreditkarte, also hier mit so einer EC-Karte, das abschabt und so. Das fand ich schon krass. Also das will ich nicht machen an eurer Stelle. Also nur mal so, ich sag's, ja genau. Also ne, natürlich ist das Ding total verkeimt und das tut den Kindern auch weh. Also wenn das, ne, das ist ja auch teilweise richtig fest. Also wenn es sozusagen, wenn die Kinder größer werden und das müffelt und dieser Malassezia fufur, also dieser Pilz, ein Thema ist, dann ist so das Einfachste, was man machen kann mit Anti-Schuppen-Shampoo. Das enthält nämlich also Schuppen, also normale Erwachsenen-Haarschuppen. Das ist ja auch oft mit einem Pilz vergesellschaftet und davon geht es meistens zwei, dreimal waschen. Das ist irgendwie so ein Oldschool-Mütter-Trick. Da werden jetzt bestimmt einige aufschreien, weil da natürlich auch Antipilzmittel irgendwie drin ist. Das ist auf keinen Fall was für Kinder, die jünger als ein Jahr alt sind. Aber für ältere Kinder ist das, was Hautärzte meistens so sagen, was man dann mal machen kann.
Willst du jetzt meine Meinung?
Ja.
Okay.
Mit Kokosfett ein
Nee, aber ich gucke das. Nee, ich gucke schon sehr relativ früh, wenn ich sehe, dass das so entsteht. Also man sieht es ja wie so diese Platten auf der Haut. Und das integriere ich in meine Katzenwäsche, indem ich halt immer einen richtigen Waschlappen nehme und jetzt nicht den super weichen, sondern dass ich dann wirklich massiere, dass ich das gar nicht erst entstehen lasse.
Genau, und dass diese Platten schon so richtig borken sind,
ja,
und
dann
auf den Augenbrauen und überall.
Aber so, man merkt es ja schon so, ja, gerade im späten Wochenbett, wenn man dann so nochmal wiederkommt. Und dann sage ich immer, das fängt ja auch oft an den Augenbrauen so ein bisschen an und so auf der Stirn, wo ich dann immer schon sage, so hier, da könnt ihr, wenn ihr wascht, ganz vorsichtig einfach
ein Peeling machen.
So ein Peeling machen, dass sich das gar nicht erst entsteht und dann mit Mandelöl auch immer schönes Gesicht, also jetzt nicht viel, da mache ich immer nur mit den Resten, wo man den Körper hat, dann nochmal das Gesicht massieren, was ich eh sehr liebe und die Babys auch. Und jetzt so bei den, wenn die so ein bisschen älter sind, genauso wie du nach dem Duschen, ich lasse das immer sehr schön einweichen und mache das schon einfach auch dann mit dem Waschlappen so runter und ziehe das so ab, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass halt die Haare schlechter natürlich auch wachsen, ne? Also wenn du wirklich sehr starke Platten, also ich hatte das halt nie, weil ich das schon sehr früh immer gucke, dass es gar nicht erst so weit kommt, da habe ich dann einfach auch immer das schön einweichen lassen. Und man kann das natürlich, und wenn das so aufgeweicht ist, dann hängt es meistens in den Haaren. Ich habe schon immer, ob nur Läuse oder nicht, ich habe so einen Läusekamm zu Hause.
Kamm dafür.
Also, ja. Und das, den habe ich aber auch generell dabei, weil ich das immer, wenn Babys auch nach der Geburt, ne, wenn man den wäscht und da sind noch so Blut und Schleimreste und so weiter, und das lassen ja gerne auch alle Leute eintrocknen, ich finde, dann geht's viel schlechter ab. Ich mache das dann immer gleich. Und dann kann man das, gerade wenn die längere Haare haben, halt super gut rauskämmen und es tut denen gar nicht weh. Ne? Also so, das finde ich auch immer wichtig, dass ihr das, wenn wir jetzt hier so allgemeine Tipps geben, dass ihr das immer nochmal mit eurer Hebamme und Kinderärztin bespricht, weil das auch einfach schwer zu unterscheiden ist. Aber gerade am späten Wochenbett kann man es einfach schon sehr gut sehen, und da könnt ihr das wirklich mit dem Waschlappen ganz vorsichtig schon immer die Haut so ein bisschen massieren, dass es gar nicht erst so extrem wird.
Gut. Hast du noch was, Sissi?
Ja, ich hatte noch eine Frage, die habe ich zugesendet gekriegt, die habe ich nicht ausgedruckt. Da ging es nochmal um die Betreuung zwischen Hebamme und Gynäkologen. Vielleicht nochmal eine Folge, wir haben so viel über Babys geredet aus der Schwangerschaft. Und wo die Hebamme gerade eine Vorsorge gemacht hat und dann hat die Hebamme gesagt, so eigentlich brauchst du jetzt, das ist 34. Schwangerschaftswoche und 2 Wochen erst zum Gyn. Und dann hat die Frau beim Gyn angerufen und die wollte den Termin absagen und dann ging es halt darum, dass es eine Vorsorgepflicht gäbe und die Herztöne wurden halt per Dopton abgeholt, also kontrolliert, also alles schick im Mutterpass eingetragen.
Herzpflicht beim Arzt natürlich.
Genau, und da meinte sie, dann hat sie mir, das wäre einfach auch nochmal eine tolle Folge für den Podcast. Ich wollte jetzt einfach hier erstmal die Frage beantworten, weil natürlich gibt es überhaupt gar keine, es gibt überhaupt gar keine Pflicht. Es gibt Mutterschaftsrichtlinien, die genau festlegen, was vorgesehen ist. Und darüber hinaus ist der die deutsche Schwangere immer überbetreut, weil es sind dort nur 3 Ultraschalluntersuchungen vorgesehen. Wir haben deutlich mehr, auch ohne Risikoschwangerschaft, sondern es wird einfach immer der Ultraschall einfach als dieses genutzt. Erstmal dazu, also wenn man da in die Mutterpässe der Schwangeren guckt, ist es immer eine Überdiagnostik. Und wenn du bei deiner Hebamme zur Vorsorge gehst, dann hat die Hebamme dafür die Verantwortung und nicht die Gynäkologin, weil das wird auch oft gerne gesagt, die Gynäkologin trägt dann die Verantwortung für die Hebamme, für deren Vorsorge, was totaler Quatsch ist. Und ich glaube, es ist einfach für euch wichtig, gerade wenn ihr auch schon zu Beginn der Schwangerschaft, es finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das ganz klar beim Gynäkologen kommuniziert, dass ihr eine gemeinsame Betreuung gerne hättet. Und wenn ein Gynäkologe sowas nicht akzeptiert, dann ist er vielleicht auch nicht der richtige Gynäkologe, weil eigentlich ist das überhaupt, und ihr müsst überhaupt gar nichts. Auch diese CTG-Überwachung, da haben wir in den Richtlinien, in den neuen Richtlinien auch gesprochen, ist total, wird einfach gemacht. Es bringt auch gar nicht viel Geld, das hatten wir damals auch besprochen. Mhm. Aber solange es keine cervixwirksamen Wehen, also keine Geburtswehen sind und auch keine Risikofaktoren, braucht man in der kompletten Schwangerschaft eigentlich gar kein CTG schreiben, sondern es ist einfach nur so irgendwie, das wird halt gemacht, ne? Und deshalb finde ich es total wichtig, dass ihr auch da euch einfach traut zu kommunizieren und ihr seid überhaupt für gar nichts verpflichtet. Und ich finde, da sollte man auch immer so ein bisschen das einfach auch nochmal hier sagen, sondern das ist einfach total toll, das auch im Wechsel zu machen. Und eine Hebamme, die schwangeren Vorsorge anbietet, die ist sich auch ihrer schwangeren Vorsorge bewusst und würde euch, wenn es Auffälligkeiten gibt, immer zu eurem betreuenden Arzt oder in die Klinik schicken.
Ja, und es ist Teil ihrer Berufsausübung. Also so zu tun, als sei man irgendwie des Gynäkologen gnadenmäßig, darf man dann netterweise auch mal eine Vorsorge machen. Ich finde es nur oft schwierig, dass die Frauen das dann so ausfechten müssen, so, ne? Und dass manchmal der Eindruck entsteht, als gäbe es da irgendwelche Gräben zwischen den Hebammen und den Ärztinnen oder so, was natürlich in der Weise nicht der Fall ist. Es sind immer einige Pappenheimer Ärzte und einige Pappenheimer Hebammen. Aber grundsätzlich wissen wir das alle. Und dann gibt es eben auch noch die Berufsverbandsjuristen, die dann da irgendwelche Interpretationen von irgendwelchen Sachen dann am Start haben und so. Das ist schon alles auch komplex. Aber ich finde es immer wichtig, wie Sissi schon sagt, dass ihr das gut besprecht. Nur es weiß ich eben andererseits auch, dass man da manchmal, ich will nicht sagen, mundtot gemacht wird. Dann kriegt man irgendein Argument um die Ohren gehauen oder sowas. Das geht nicht, weil. Und dann sagt er oder sie irgendwas, Frauenarzt, Frauenärztin. Und dann kann man dem gar nichts entgegnen, weil man das ja alles gar nicht so im Detail weiß. Und dann wird da irgendwas behauptet und die Frauen trauen sich dann nicht oder sind dann irgendwie eingeschüchtert oder sowas. Also das ist auch ja schwer in der Schwangerschaft unter so diesen emotionalen Vorzeichen, dass man ja auch gut weiter betreut werden möchte und im besten Fall ja irgendwie grundsätzlich zufrieden war, weil in der Frauenarztpraxis aber jetzt nun mal auch gerne eine geteilte, abwechselnde zum Beispiel Vorsorge in Anspruch nehmen möchte. Und das ist dann nicht immer so ganz, ganz einfach, aber es ist ein Thema, das kennen wir schon seit Jahren.
Ja, und weil da ging es halt darum, ich habe es gerade nochmal rausgesucht, dass ihr gesagt wurde, dass sie gesetzlich verpflichtet ist, jede Woche dann zur CTG.
Die Frau ist gesetzlich versichert, ist klar.
Gesetzlich verpflichtet dazu, jede Woche zum CTG zu kommen.
Kommt sie ins Gefängnis.
Ja, ich meine, was soll denn so, ne? So, ja klar, aber das wird einem dann so gesagt und natürlich wird man da ganz klein mit Hut. So als Schwangere, ich wäre so von den Tränen ausgebrochen wahrscheinlich, hätte sofort geweint und okay, dann mache ich das. Ja, also so, das ist doch total gemein. Also natürlich ist das Quatsch so, aber das, also so schlagfertig ist man immer 10 Minuten später, wenn man dann schon aus der Praxis rausgegangen ist und heulend den Mann angerufen hat.
Gesetzlich verpflichtet.
Ja, selbstverständlich, sonst kommt das Jugendamt und macht hier gleich so, ja, what the fuck, also so, das ist einfach echt Bullshit natürlich, aber ja, das können wir jetzt hier so leicht hinterhin sagen, wir wissen, dass das da draußen für euch manchmal nicht so ganz einfach ist, das irgendwie, ja, gut zu kommunizieren. Aber zur Ehrenrettung muss man sagen, also wir arbeiten ja auch mit ganz tollen Gynäkologinnen zusammen, mit einem sehr fruchtbaren und fachlich wertschätzenden Austausch und so. Das gibt's natürlich auch und das gibt's auch ganz viel.
Ja, und ich glaube, manchmal ist es so das Problem, dass sie einen nicht kennen. Wenn, das ist ja auch mal so, da hast du bestimmt auch die Erfahrung, wenn man mit dem Gynäkologen oder Gynäkologin ja schon öfter zusammengearbeitet hat und einfach die sehen, wie man arbeitet. Vielleicht ist es auch immer so noch so ein kleiner Tipp, dass man halt für sich als Hebamme mit denen, die man die in seinem Kiez so hat, einfach auch mal vorstellt und sagt so, dass man einfach Vorsorge anbietet und auf eine gute Zusammenarbeit hofft, weil so ist es ja einfach auch immer ein schöner fachlicher Austausch. Also mit denen ich eng zusammenarbeite, ist einfach super, dass man weiß, die kann man anrufen. Neulich habe ich aber auch im Wochenbett das total toll erlebt. Da habe ich dann halt einfach, weil wir hatten Verdacht auf wirklich eine Blasenentzündung, wollte nochmal mit ihm sprechen. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, habe ihm gesagt, was unter der Geburt passiert ist. Und dann sage ich, okay, wenn Sie das wirklich so sagen, wie das ist, dann brauchst du jetzt nicht nochmal herkommen, dann machen wir das jetzt so und so. Und das ist einfach toll, ne? Ich glaube, oft ist auch wichtig, dass man das Gespräch auch selber als Hebamme nochmal sucht, wenn es dann solche Probleme, dass man einfach vielleicht kurz anruft, weil meistens sind es nicht die Ärzte, sondern die Sprechstunden helfen. Und da wissen wir ja, das sind auch die Beschützerinnen der...
Total. Und das finde ich manchmal aber auch als Hebamme schwierig, also ne, da sozusagen den Arzt erstmal an die Strippe zu kriegen. Also oft scheitert, also die sind ja genauso beschäftigt wie wir Hebammen. Wenn man mich an die Strippe kriegen will, ist es auch nicht immer ganz einfach. Und wenn man dann immer gleich schon bei den Arzthelferinnen sozusagen scheitert, also im besten Fall, also in einer großen Stadt wie Berlin ist es ja quasi so, dass jede Frau, die man betreut, einen anderen Gynäkologen, Gynäkologin hat. Es gibt ja einfach hunderte Gynäkologinnen hier in der Stadt. Natürlich kann man die nicht alle persönlich kennen.
Echt? Kennst du dich alle?
So, und manchmal nervt mich das dann voll. Dann versuche ich da jemanden anzurufen und ja, Herr Doktor ruft zurück. Und er ruft natürlich niemals zurück. So, und dann versandet das dann irgendwie auch irgendwie. Das ist manchmal dann eben auch anstrengend. Ja. Ja, aber ihr sucht euch diejenigen Menschen aus, die euch, die euer Vertrauen verdient haben und euch begleiten dürfen durch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.
Genau, und wir schließen jetzt...
Oh, Sissi, und wir fahren jetzt in den Urlaub.
Ja, wir schließen jetzt unsere erste Staffel Hebammensalon ab und möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken für so viel Treue, für so viel liebe Kommentare.
Oh, was ihr uns immer schreibt, ey. Und ich bin gerade im Moment, ich bin so schlecht auf Instagram. Ich schreibe mir immer ganz lange Sachen und oft überfliege ich das dann und denke so, einfach jetzt ein Herzchen sozusagen kann ich hinschicken. Nachher antworte ich da nochmal ausführlich drauf, um das wertzuschätzen. Ihr schreibt uns so tolle Sachen. Tausend Dank für diese Unterstützung und für dieses, ja, also, dass ihr wirklich euch freut, ne?
Und es ist einfach schön, einfach einen kleinen Teil einfach zurückzugeben, weil wir wissen, wie schwer die momentane Situation für eine gute Hebammenbetreuung und wie rar es ist. Und deshalb haben wir ja sozusagen dieses Projekt auch gestartet. Und ich merke das ja, also wir merken das immer wieder, wie viel ihr gut umsetzen könnt. Und das ist natürlich einfach schon total toll für uns, auch wenn es jetzt nicht die individuelle Beratung hier bei uns im Hebammensalon ist, aber euch einfach den Impuls zu geben, Sachen zu hinterfragen oder auch einfach schon, und wenn es nur die Wochenbett-Tipps sind für die Familie, das macht einfach unheimlich Spaß und darüber freuen wir uns und deshalb freuen wir uns auch natürlich, dass es eine zweite Staffel Hebammensalon geben wird nach der Sommerpause mit ein paar Neuheiten auch. Wir werden Gäste und Gästinnen haben und haben schon einige gute Ideen und ihr könnt euch auf jeden Fall sehr darauf freuen und es gibt auch noch eine kleine Überraschung. Also von daher wünschen wir euch einen wunderschönen Sommer und freuen uns euch Ende August, ich weiß gar nicht, wann es wieder losgeht.
Ich glaube, wir machen 4 Wochen Pause, ne? Anfang August
ist gar nicht so lange
los. Ach, guckt einfach jeden Montag. sehnsuchtsvoll.
Wir werden es kommunizieren.
Wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr natürlich keine Folge.
Genau, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung.
Genau.
Kriege ich auch immer.
Und was war deine Lieblingsfolge, Sissi, in der ersten Staffel?
Meine Lieblingsfolge?
Ja.
Ich glaube, unsere erste Folge fand ich super aufregend.
Ja, die war natürlich sowieso total aufregend, weil wir da auch noch so aufgeregt waren.
Ja, waren wir so aufgeregt. Und ich fand auf jeden Fall auch unsere Wochenbettfolge, die liebe ich sehr.
Ja.
Weil da sind wir total in unserem Element, weil wir das ja auch beide so zelebrieren, ja, und das einfach in die Welt hinaustragen wollen.
Und ich fand die Mental Load-Folge auch noch gut. Die hat auch echt richtig viel. Also da haben uns ganz viele von euch auch geschrieben, so dass dieses Wort Mental Load oder dieses Phänomen Mental Load, das so wie wir Schuppen von den Augen gefallen sind, so das gibt's ja wirklich und wir sind nicht die Einzigen. Und ihr habt uns ganz viele Beispiele geschickt und ganz viele Lösungsansätze auch. Also machen wir bestimmt auch nochmal eine Folge zu. Die fand ich auch toll.
Eigentlich muss man sagen, finde ich eigentlich alles toll, was wir machen, weil es einfach so diese Leidenschaft für diesen Beruf und einfach auch dieses Wissen weiterzugeben und einfach auch die Welt da draußen aufzuklären. Deshalb machen wir ja den Hebammensalon. Deshalb freue ich mich einfach auf viele tolle neue weitere Folgen mit dir und hab gar nicht so die Lieblingsfolge.
Ja, nee, ich habe mich das gerade nur so ein bisschen rückblickmäßig, echt jetzt schon eine Staffel, ein halbes Jahr machen wir das schon. Mich gerade nochmal so gefragt, so was ist noch so besonders
präsent. Und es ist einfach jeden Montag, ne? Das muss man sich auch mal bewusst sein, ne? Es ist einfach jeden Montag eine Folge.
Wir sind. Ja, an der Stelle auch nochmal ganz lieben Dank natürlich an den Rest des Teams, an Julia Knörtschild.
Und Lisa Golinski. Ohne die würde es nämlich den Hebammensalon nicht so geben, wenn wir mal wieder noch eine Geburt haben oder das Buch gelöscht wurde und dann wirklich ganz kurzfristig aufnehmen und Lisa auf dem Sonntagabend noch die Folge für euch für den Montag schneidet. Das wäre ohne diese beiden Frauen einfach nicht möglich. Und dafür möchten wir natürlich auch ein riesengroßes Danke hier mal lassen.
Ein Riesen geht raus an euch.
Genau.
Gut, ihr Lieben, dann habt einen wunderschönen Sommer.
Passt auf euch auf.
Passt auf euch auf, macht es euch schön, genießt alles und bleibt uns treu. Und wir freuen uns sehr auf euch dann
im August.
Zurück frisch erholt im August.
Alles Liebe.
Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski. Redaktion Julia Knörnschild.